Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Herzlich willkommen zur Pfingstausgabe. Wir sprechen über freie Tage mit Sonne und Urlaubsstimmung, also über eine Zeit, die zum Reisetest dieses Jahres wird. Denn Corona verändert auch das. Die weltweiten Reisewarnungen sind zwar gelockert, aber viele Einschränkungen werden bleiben. Und deshalb möchten wir heute mit Ihnen darüber reden, wie Sie Ihre Ferien planen. Balkon oder Balearen? Heimische Wälder oder mediterrane Wellen? Möchten Sie Ihr Reiseverhalten grundlegend überprüfen und zum Beispiel auf die Shoppingtouren nach Paris oder London verzichten? Oder sind solche Kurztrips sowieso nicht Ihr Ding? Welchen Einfluss wird Corona grundsätzlich auf unsere Art zu reisen und auf die Tourismusbranche überhaupt haben? Das ist unser Diskussionsthema heute bei Deutschlandfunk Kultur. Und wir freuen uns, wenn Sie sich daran beteiligen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Über diese Kontakte erreichen Sie nämlich auch unsere Gäste, die Reiseautorin und Bloggerin Julia Lassner und Jürgen Schmude, Professor für Tourismuswirtschaft an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen.
Herr Schmude, Sie sind uns zugeschaltet aus einem südfranzösischen Dorf, in dem Sie aber keinen Urlaub machen, sondern...
Ich bereite ein Forschungsprojekt vor. Ich werde mich ab September in einem Forschungsprojekt mit den Nichtreisenden in Frankreich beschäftigen, gemeinsam mit einem französischen Kollegen. Und diese Entscheidung ist lange, lange vor Corona gefallen. Jetzt haben wir ja viel mehr Nichtreisende.
Wie beschäftigt man sich mit Nichtreisenden? Trinkt einen netten Wein mit denen und sitzt zusammen oder wie in Frankreich?
Ja, nicht unbedingt mit einem Glas Wein, aber man sitzt durchaus zusammen mit einem Fragebogen und versucht zu eruieren, was sind denn so die Hindernisse zum Reisen. Wir haben das auch schon in Deutschland gemacht und wir können grundsätzlich zwei Gruppen unterscheiden. Die einen, die nicht reisen können, aus finanziellen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, und die anderen, die nicht reisen wollen, weil sie einfach keine Motivation zum Reisen haben.
Welchen Aufschluss wird das dann worüber geben? Also was machen Sie mit den Ergebnissen?
Die Ergebnisse diskutieren wir in der Regel mit der Politik und auch mit der Tourismuswirtschaft. Denn die, die nicht reisen können, aber eigentlich gerne wollten, stellen ja ein zusätzliches Potenzial für die Reisewirtschaft dar. Und gerade in diesen Tagen ist die Reisewirtschaft, die Tourismuswirtschaft ja darauf angewiesen, möglichst ihre Kunden zu erreichen und ihnen passende Angebote zu schneidern.
Nun haben Sie gesagt, das war schon lange vor Corona die Idee. Wann sind Sie denn losgefahren nach Frankreich? Sind Sie auch schon vor Corona nach Frankreich gereist?
Ich bin in der Woche vor den Beschränkungen nach Frankreich gereist und wollte eigentlich zurückkommen und habe mich dann aber entschieden, hier zu bleiben, weil die Universität eben im Augenblick auch virtuell stattfindet. Das heißt, alle Vorlesungen, Seminare, Übungen machen wir auch virtuell, weil die Studierenden nicht in die Uni können und Präsenzlehre nicht möglich ist. Und das kann ich von hier aus genauso gut machen.
Das heißt, Sie sind noch ganz problemlos eingereist. Wie ist das aktuell?
Aktuell ist das so eine Grauzone. Es kommt darauf an, welchen Grund Sie angeben, warum Sie dann einreisen müssen nach Frankreich. Also aus familiären Gründen, aus beruflichen Gründen geht das. Als Tourist geht das derzeit nicht.
Hat man irgendwann eine Idee oder weiß man schon, wann es wieder für Touristen möglich sein wird, nach Frankreich einzureisen? Denn es geht ja jetzt gerade wieder los.
Ja, Präsident Macron hat vorgestern Abend die nächsten Lockerungen bekannt gegeben. Das heißt, die derzeit geltende 100-Kilometer-Regel ums Wohnhaus wird für die Franzosen aufgehoben. Die Restaurants, Cafés dürfen wieder öffnen. Wichtiger Schritt im öffentlichen Leben in Frankreich. Und auch die Strände sind für die Franzosen wieder zugänglich, allerdings noch nicht für Touristen. Da müssen wir abwarten. Ähnlich wie in Deutschland gilt auch hier noch die Reisewarnung, die wir in Deutschland ja auch vom Auswärtigen Amt haben. Aber es steht ja zur Diskussion, diese Reisewarnung für 31 Länder aufzuheben.
Nun gucken Sie ja auch von Frankreich aus auf Deutschland. Welche Beobachtungen haben Sie so gemacht in den letzten Wochen? Also sind viele potenzielle Reisende eher noch zurückhaltend oder geht es schon wieder in die Vollen?
Nein, es geht auf gar keinen Fall in die Vollen. Und Ich bin ja auch am Bayerischen Zentrum für Tourismus engagiert. Wir haben dort eine größere Umfrage gemacht für ganz Deutschland. Es sind viele Deutsche noch im Wartestand, die einfach sagen, im Augenblick will ich nicht reisen, ich will einfach abwarten, wie das sich in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Und die Gruppe derjenigen, die sagt, ich werde auf jeden Fall schnellstmöglichst wieder verreisen, die liegt bei etwa einem Viertel der Bevölkerung.
Gruppenreisen sind sowieso gar nicht möglich, ne? Man muss jetzt ganz individuell buchen oder allenfalls dann eben mit der Familie reisen.
Ja, Sie können schon auch mit einem Reiseveranstalter buchen, aber immer unter den Corona-Bedingungen. Und das ist doch ein relativ großes Hemmnis für eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, das ist eigentlich nicht das Reisen, wie ich mir das vorstelle.
Frau Lassner, Sie sind ja eine erfahrene Individualreisende, die in Ihrem Blog über Ihre Erlebnisse schreibt und sind uns jetzt von Ihrem Zuhause in der Eifel zugeschaltet. Wo wären Sie jetzt gewesen, wenn Sie hätten reisen dürfen?
Ich hätte in den letzten paar Monaten ein paar Reisen geplant, zum Beispiel mit dem Camper einen Roadtrip durch Tschechien. Dann wäre ich nach Slowenien gefahren. Dann waren es zwei Reisen in die Schweiz und eine Fernsehproduktion auf Sylt. Und dann wäre ich noch nach Baden-Württemberg gefahren.
Also Sie hätten ein volles Programm gehabt und eins Ihrer Bücher heißt ja, wie uns Reisen glücklich macht. Sind Sie jetzt unglücklich?
Ja. Nein, ich bin nicht unglücklich. Das liegt aber daran, dass ich jetzt während der Corona-Zeit umgezogen bin und sehr, sehr glücklich bin in meinem neuen Zuhause. Und deshalb finde ich es gar nicht so schlimm, dass ich im Moment nicht reisen kann.
Das ist in der Eifel, dieses neue Zuhause.
Genau, ja.
In der Nähe von, also ist es Südeifel, Nordeifel, Vulkaneifel?
Das ist Osteifel, die Vulkaneifel, das ist bei Mayen.
Aha. Und was macht Sie da jetzt glücklich?
Erstens bin ich wieder bei meiner Familie in der Nähe. Also es ist auch wirklich meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen und jetzt nach vielen Jahren des Reisens zurückgekommen. Lebe jetzt mit meinem Freund zusammen und wir haben jetzt ein schönes neues Haus mit einer ganz tollen Dachterrasse und das macht mich einfach glücklich, wenn ich den Sommer jetzt hier verbringen kann.
Drei sehr triftige Gründe zum Zufriedensein.
Genau.
Was macht glücklich beim Reisen?
Für mich bedeutet Reisen vor allem Freiheit und ganz, ganz viel Inspiration. Also es ist mein Job und auch meine größte Leidenschaft. Ich liebe das Fotografieren, ich liebe es, Momente einzufangen und am Reisen reizt mich einfach dieses Unbekannte und das Fremde, dass jeder Tag irgendwie neu ist und man sich darauf einlassen kann und man noch nicht so genau weiß, was passiert. Und ich finde auch, man schafft es beim Reisen am allerbesten im Moment zu leben, wirklich im Hier und Jetzt zu leben und nicht immer an gestern oder morgen zu denken, so wie man das im Alltag meistens macht.
Um das zu schaffen, haben Sie ja vor 8 Jahren Ihren Job bei einem Zeitungsverlag an den Nagel gehängt und stattdessen was gemacht?
Ich bin zuerst mal nach Holland gegangen und habe da ein Studium begonnen. Und wusste aber schon, dass in dem Studium es auch die Möglichkeit gibt zu einem Auslandssemester in Südostasien. Das habe ich dann durchgezogen, also habe 4 Jahre studiert und bin dann nach Bali und Thailand gegangen, um mein Auslandssemester dort zu machen. Und so kam ich dann auch irgendwie zum Reisen.
Und da wurde auch erst die Reiselust geweckt. Also bis dahin haben Sie ganz gerne im Zeitungsverlag gearbeitet.
Ja, ich habe im Zeitungsverlag gerne gearbeitet, es war eine gute Arbeit, aber ich bin natürlich auch am Wochenende da schon viel gereist. Da gab es immer nur so kleine Kurztrips und bis dato hatte ich auch noch keine so eine richtig lange Reise gemacht. Die war dann erst im Studium, da war ich mit einer Freundin für 5 Wochen in den USA und ich glaube, ja, da habe ich Blut geleckt, wie man so schön sagt.
Reisen macht glücklich, sagt Julia Lassner heute zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit dem Tourismusforscher Jürgen Schmude. Und wir drei sind gespannt auf Ihre Reisepläne und auf Ihre Anregungen oder aber, wenn Sie in der Reisebranche sogar beschäftigt sein sollten, natürlich auch auf Ihre aktuellen Erfahrungen und auf Ihre Fragen. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber Sie schicken uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und der Erste, der uns das erzählt, ist Jandrik Funk aus Trier. Schönen guten Morgen, Herr Funk.
Hallo, schönen guten Morgen aus Trier.
Was
Ich
bevorzugen
möchte
Sie, Herr
Sie.
Funk? Erzählen Sie uns erst, bevor Sie Ihre Frage stellen, weil mich das brennend interessiert. Was für ein Reisetyp sind Sie? Also wandern Sie lieber oder hängen Sie lieber an der Strandbar ab?
Naja, lieber am Strand. Also ich komme ja aus der Nordsee. Ich habe ja 16 Jahre gelebt, ja.
Ach so.
Ja, und da habe ich auch ganz viele Freunde. Also ich fahre da am besten mit dem Zug immer hin. Letztes Jahr hat das ja einmal geklappt im Sommer und das sind ja auch 600 Kilometer jetzt. Das klappt ja auch nicht jeden Tag.
Und das machen Sie von Trier aus. Und das möchten Sie auch in diesem Jahr
Ja,
wieder
von
machen?
Trier, ja, das möchte ich wieder jetzt machen. Aber durch Corona bin ich da eher ein bisschen vorsichtiger.
Also, wie planen Sie Ihren Urlaub in diesem Jahr, wenn Sie vorsichtiger sind?
Wahrscheinlich im Herbst erstmal gucken. Herbst, Winter.
Und
Und
dann
da,
wieder an die See.
genau, an die Nordsee wieder. Freunde besuchen, alte Bekannte.
Vermuten Sie, Frau Lassner, dass es eine gute Idee ist von Herrn Funk, dass er einfach mal zuwartet? Und würden Sie als erfahrene Reisende und Bloggerin sagen, ja, auf jeden Fall erstmal Piano und erstmal gucken?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, erstmal bis Herbst zu warten. Und Herr Funke meint ja auch, dass er in Deutschland dann reisen wird. Und das finde ich eigentlich eine gute Idee. Also das werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute in diesem Jahr machen. Aber ich denke, wenn man erstmal im eigenen Land bleibt und erstmal abwartet, wie die Beschränkungen weiterhin aussehen, dann kommt natürlich noch der Nachhaltigkeitsaspekt dazu, wenn man in Deutschland unterwegs ist. Das finde ich auch besonders gut. Ja, deshalb glaube ich, das ist eine gute Idee.
Herr Funk, ist das was, was auch für Sie wichtig ist, der Nachhaltigkeitsaspekt beim Reisen?
Ja, ich bin noch auf Sendung.
Das ist jetzt gerade wieder der Herr Schmude. Herr Funk, hören Sie uns noch?
Ja, ich höre Sie noch.
Die Frau Lassner hatte schon den Nachhaltigkeitsaspekt mit reingebracht in unser Gespräch. Achten Sie auf
Hallo.
Umweltschutz, wenn Sie reisen?
Ja, schon. Also ich bin jetzt nicht so ein Fliegertyp, ich bin auch noch nie geflogen. Aber ich finde das, ja, für die Umwelt sollte man schon einiges tun.
Wie machen Sie das? Wie setzen Sie das um?
Naja, versuchen ich so viel zu reisen, aber es geht ja nicht. Ich fahre ja jeden Tag 2 Stunden Bus, mindestens. Aber wirklich
Aber
klappen tut das jetzt nicht.
ja. Aber
Aber
Sie
ich sag ja auch,
verzichten
ja.
bewusst aufs Fliegen und sagen, wenn, dann eben Bus oder Bahn.
Ja, dann Bus oder Bahn, auch wenn die ein bisschen voller wird dieses Jahr.
Herr Funk, dann danken wir Ihnen für den Anruf und hoffen sehr, dass die Reise von Trier an die See klappt im
Ja, ich.
Herbst. Und Frau Lassner, bei Ihnen würde mich noch interessieren, da wir jetzt gerade schon bei der Nachhaltigkeit gewesen sind, Sie haben nach dem Studium eine ganze Weile auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. Als was?
Ich habe angefangen und war erstmal Fotografin auf dem Kreuzfahrtschiff. Dann habe ich später das Management übernommen vom Foto- und Filmteam. Und ganz zum Schluss, also es waren insgesamt 4 Jahre, ganz zum Schluss habe ich dann im Eventmanagement gearbeitet und war dafür zuständig, dass die Lektoren an Bord betreut werden. Die machen so Vorträge für die Gäste über die Destinationen, hat auch ganz viel mit Reisen halt zu tun und erzählen so ein bisschen über Land, Kultur und Leute. Und ja, das waren insgesamt 4 Jahre, die ich dort gearbeitet habe. Und irgendwann wurde mir dann bewusst, wie umweltschädlich das eigentlich ist, auf Kreuzfahrtschiffen zu arbeiten.
Wann war dieser Punkt? Wann war dieses irgendwann?
Das kam so, also es gab keinen so einen Schlüsselmoment, wo ich dachte, wow, okay, ab jetzt höre ich auf. Aber in dieser Zeit, als ich auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe, habe ich auch mit dem Blog angefangen. Und das wurde dann immer mehr. Also ich bekam immer mehr Aufträge halt mit globusliebe.com und das wurde dann so viel, dass ich mich entscheiden musste, arbeite ich weiterhin auf dem Kreuzfahrtschiff oder gehe ich in die Selbstständigkeit? Und dann kamen auch immer mehr diese Nachhaltigkeitsthemen, dass ich mir Gedanken über die Umwelt gemacht habe, wie ich mit meinem eigenen Fußabdruck umgehe. Und ich glaube, das war ungefähr 2017, meine ich, war ich zum letzten Mal auf dem Kreuzfahrtschiff. Seitdem ja, mache ich das nicht mehr.
Ihr Vater hat mal als Koch gearbeitet auf Kreuzfahrtschiffen. Haben Sie sich deshalb auch noch mal ganz besonders die Arbeitsbedingungen der Köche und der Servicekräfte angeguckt, als Sie da waren?
Ja, absolut. Also mein Papa war mit eigentlich ein Grund, warum ich damals unbedingt aufs Kreuzfahrtschiff gehen wollte. Meine Schwester war auch dort und hat auch dort gearbeitet und meine Tante auch. Also es
Die
lag
ganze Familie lassen wir.
irgendwie so in der ganzen Familie, genau. Und ich muss auch ganz, ganz ehrlich zugeben, es ist wirklich eine schöne Erfahrung, einfach auf See zu sein und auf See zu arbeiten. Und das ist schon, wenn man dann aufs Meer guckt und hat diese Freiheit. Also es war schon eine schöne Zeit. wenn man natürlich ausblendet, was man der Umwelt damit antut. Und natürlich habe ich mir auch die Arbeitsbedingungen angeguckt in anderen Abteilungen. Allerdings muss man halt auch dazu sagen, bei meinem Papa ist es schon so lange her, da war das alles auch noch ein bisschen anders. Also da gab es ganz, ganz viele Bedingungen nicht. Und wenn er heute von seiner Zeit auf dem Schiff erzählt, dann klingt es immer wie so ein Märchen von Freiheit und alles war ganz toll und er hatte ganz, ganz viel Zeit, um sich die Länder anzuschauen. Und bei uns, circa 30 Jahre später, war das dann auch schon mal ein bisschen anders und man konnte auch gar nicht so viel sehen. Man war ja nicht als Gast auf dem Schiff, sondern man musste schon sehr, sehr viel arbeiten, hatte eine 7-Tage-Woche und ja, es war schon sehr beengt, alles auch da zu leben und zu arbeiten.
Eben, also es gibt ja auch sehr unterschiedliche Kreuzfahrtschiffe. Man hat oft so diesen Eindruck oder dieses Bild von vielen philippinischen Kräften, die da zu sechst in irgend so einer ganz engen Kabine leben müssen. Haben Sie sowas erlebt oder ist das auch heute nicht mehr gang und gäbe?
Ja, doch, das ist schon noch so. Also ich kann jetzt leider nicht von den letzten paar Jahren reden, weil ich schon lange nicht mehr auf dem Schiff war und es gesehen habe. Aber ich meine, 2017 ist jetzt auch nicht so lange her. Da war es auf jeden Fall bei mir noch so. Sehr, sehr viele Leute aus den Philippinen auf jeden Fall, die auf den Schiffen arbeiten. Und natürlich auch ganz, ganz kleine Kabinen. Also ich habe immer mit einer weiteren Person gewohnt in einer Zweierkabine. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr klein und man hat ganz wenig Privatsphäre. Darauf muss man sich einstellen.
Nun haben Sie dann irgendwann klar bekommen, Kreuzfahrtschiffe sind durchaus auch Dreckschleudern und heute setzen Sie sich für nachhaltiges Reisen ein. Was bedeutet für Sie nachhaltig zu reisen? Wie sieht das aus?
Das ist ein ganz, ganz großer Begriff für mich. Also das ist nicht nur, dass man jetzt sagt, okay, ich fliege weniger. Das ist natürlich so ein Hauptpunkt, dass man versucht, möglichst wenig zu fliegen und vielleicht auch mehr im eigenen Land zu reisen. Oder wenn man irgendwie ins Ausland reist und in Europa bleibt, dass man dann vielleicht mal eher den Nachtzug nimmt anstatt das Flugzeug. Aber es hat auch Auswirkungen auf so ganz, ganz kleine Dinge. Also ich finde, das fängt schon dabei an, welchen Reiseveranstalter ich auswähle, wo ich übernachte. Also es gibt ganz viele Hotels, die auch schon mit Ressourcen umgehen, die irgendwie darauf achten, was sie zum Frühstück anbieten, wo sie ihre Lebensmittel herbeziehen. Und das zieht sich so ganz durch. Also ein ganz banales Beispiel ist ja schon, dass ich meine eigene Trinkflasche dabei habe oder so. Also es gibt da ganz, ganz viele Punkte, auf die man achten kann, wenn man umweltbewusst unterwegs sein möchte.
Herr Schmude, die Kreuzfahrtbranche hat in den letzten 20 Jahren enorme Erfolge gefeiert, eine enorme Erfolgsgeschichte hingelegt. Wie geht es dieser Branche heute?
Hallo?
Herr Schmude, haben Sie
Herr Schmude,
meine
haben Sie
Frage
meine
gehört?
Frage gehört?
Nur das Ende, die Leitung war unterbrochen.
Ich habe gesagt, dass
Ich
die
gesagt, dass die
Kreuzfahrtbranche ja eine enorme Erfolgsgeschichte hingelegt hat in den letzten 20 Jahren. Wie geht es dieser Branche heute?
Ja, im Augenblick geht es der Branche extrem schlecht, wie der gesamten Tourismuswirtschaft. Was erschwerend hinzukommt, dass die Aussichten für die nähere Zukunft auch nicht besonders rosig sind, denn dieses Marktsegment des Kreuzfahrttourismus ist natürlich dadurch gekennzeichnet, dass große Menschenmengen auf relativ engem Raum zusammen sind und die Geschichten, die wir in den letzten Wochen und Monaten über Kreuzfahrtschiffe gehört haben, waren sehr, sehr negativ, sodass es der Branche sicherlich schwerfallen wird, neue Kunden zu gewinnen. Und das war ein Erfolgsschlüssel für die vergangenen Jahre. Die eingeschworenen Kreuzfahrtsfans, die werden auch in Zukunft wieder aufs Schiff gehen. Da sind sich eigentlich alle Fachleute relativ einig. Aber die Neukundengewinnung, das wird ein ganz großes Problem werden.
Welche
Welche
Geschichten
Geschichten
sind Ihnen
sind
zu
Ihnen
Ohren
zu
gekommen?
Ohren
Also wir
gekommen?
wissen alle von den
Alle
Schiffen,
von
wo
den Schiffen, wo
Corona-Fälle waren, die lagen dann
Corona-Fälle
fest
waren,
und die Reisenden durften nicht runtergehen vom Schiff. Sie haben ja noch mal einen ganz, ganz anderen Einblick. Was haben Sie gehört?
Ja, also was man in den Medien gesehen hat, gelesen hat, gehört hat, das ist ja das, was beim Endkunden ankommt. Und das waren eben genau diese Geschichten, dass Schiffe festgelegt sind, dass die Passagiere das Schiff nicht verlassen durften. Wir hören natürlich auch noch so ein bisschen aus dem Hintergrund, wie die Kreuzfahrtgesellschaften jetzt überlegen, darauf zu reagieren. Und da bleibt eigentlich nicht so viel Spielraum. Also man kann natürlich wie in Hotels Kapazitäten herunterfahren. Das macht das Produkt aber für den Einzelnen eigentlich teurer. Aber in den Zeiten jetzt mit Preiserhöhungen zu reagieren, ist auch wiederum kontraproduktiv. Hinzu kommen eine ganze Reihe logistischer Probleme, denn auf dem Kreuzfahrtschiff ist es eng. Sie müssen Begegnungsräume irgendwie organisieren. Es gibt Überlegungen, mit Einwegstraßensystemen zu arbeiten, dass die Passagiere quasi berührungsfrei ihre Kabinen erreichen können. Ein weiteres Problem ist etwa der Gastronomiebereich. Auch da wissen wir, dass die Kunden eigentlich jetzt kein Buffet mehr wollen, sondern am Tisch bedient werden wollen. All das muss natürlich umgesteuert werden und das ist kein einfacher Prozess.
Und deshalb bleibt auch nicht mehr ganz so viel übrig vom Luxusspaß, wenn diese Maßnahmen alle greifen müssen. Reisen in Corona-Zeiten, das ist unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur mit der Reiseautorin und Bloggerin Julia Lassner und dem Tourismusforscher Jürgen Schmude und mit Anne Fischer aus München. Guten Morgen, Frau Fischer.
Guten Morgen nach Berlin.
Wie sehen Ihre Urlaubspläne aus für 2020?
Prächtig.
Weil?
Ich liebe zum Beispiel Städtereisen. Deutschland ist groß genug. Ich könnte auch über die Grenzen, natürlich nur, wie Herr Schmude sagte, auch mit triftigem Grund. Und ich wollte hinweisen oder erzählen, dass es natürlich auch ein bisschen auf die Reisegesellschaft drauf ankommt, oftmals. Es gibt eine Reihe von Leuten, mit denen könnte ich nicht reisen. Das habe ich im Alltag bereits erfahren. Denn sie reisen gerne auf den Punkt zu. Ich hingegen, ich bin eher jemand zum Mäandern.
Auf den Punkt zu, das müssen Sie erklären. Also die
Man
Mitreisenden
hat ein
haben
Ziel
dann
vor
ein.
Augen, möchte es erreichen, blickt nicht rechts und blickt nicht links.
Wo haben Sie das zum Beispiel erfahren? Bei welcher Städtetour?
Ich habe es auf Städtetouren erfahren, ich habe es auch im Alltag erfahren. Wenn Leute sehr zielstrebig sind, dann merke ich, ich könnte mit ihnen nicht reisen und sie nicht mit mir.
Welche Schlüsse ziehen Sie dann daraus? Versuchen Sie dann möglichst oft alleine zu reisen, wenn es mit den Mitreisenden problematisch ist?
Oh nein, es gibt Gleichgesinnte. Das sucht man sich natürlich immer vorher aus. Also entweder ich reise mit der Familie oder mit Gleichgesinnten.
Ja. Frau Lassner, kennen Sie diese Erfahrung, dass Mitreisende ordentlich nerven können?
Absolut. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. So wie im Leben außerhalb des Reisens ist es natürlich so, dass man nicht immer mit jedem klarkommt. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass man einen komplett anderen Tagesablauf und ganz andere Vorstellungen irgendwie von einer Reise hat. Der eine schläft ewig aus, der andere ist Frühaufsteher und will zu jedem Sonnenuntergang. Der eine hat einen Plan, der andere lebt so in den Tag hinein. Also es passt wie im Alltag auch natürlich auf Reisen nicht mit jedem. Und ich habe da auch meine Lieblingsmenschen, mit denen ich am liebsten unterwegs bin. Ich bin nämlich auch nicht so der riesengroße Fan vom Alleinreisen. Ich habe das schon oft gemacht, aber reise auch lieber zu zweit, ehrlich gesagt. Und ja, kenne das auf jeden Fall sehr gut.
Frau Fischer, Sie haben den schönen Ausdruck Mäandern benutzt. Wie sieht das aus, wenn Sie mit Ihrer Gruppe mäandern? Wie sieht so ein typischer Reisetag von Anne Fischer aus?
Das sieht so aus, dass man der Nasenspitze folgt. Wo besonders im urbanen Raum, wo etwas lockt, und sei es eine Gruppe Straßenmusikanten, sei es ein schöner Platz, sei es ein anziehendes, eine einziehende Einkehr, also da kann ich verweilen. Und ich fand diesen Ausdruck der Nichtreisenden übrigens sehr schön.
Ja.
Bei mir kam die Assoziation, ach so, man verreist nicht, weil es zu Hause so schön ist, Herr Schmude.
Ja, das ist durchaus auch ein Grund. Also die fehlende Motivation zum Reisen kann einmal dadurch aufgebaut werden, dass man sagt, ich lebe in so einer schönen Umgebung und ich möchte mein Geld lieber für andere Dinge ausgeben, für den Garten, für die Gestaltung des Hauses und so weiter. Und zum anderen kann es aber auch aus Negativerfahrungen des Reisens herrühren. Das heißt, ich war früher ein Reisender, habe aber vielleicht das, was Sie beschreiben, mit Mitreisenden immer Stress gehabt, habe nicht die richtigen Leute zum Reisen gefunden und sage, bevor ich mir das antue, da bleibe ich doch lieber zu Hause. Aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Reisen ist für viele einfach ein Gemeinschaftserlebnis. Und dazu brauche ich natürlich die richtigen Partner und Partnerinnen, mit denen ich auf Reisen gehe. Und das ist unabhängig von Corona jetzt.
Frau Fischer, bleiben Sie denn jetzt zunächst mal in München oder planen Sie die nächste Tour?
Ich liebe München. Gruß an Herrn
Vielen Dank. Ich fühle mich in München auch wohl, auch in Frankreich. Aber im Augenblick ist es ja auch so, dass gerade die Städtereisen, ähnlich wie die Kreuzfahrten, durchaus sehr kritisch gesehen werden, weil gerade die Leute, die so nach Plan reisen und Sightseeing-Tourismus machen und bestimmte Punkte abhaken, den Eiffelturm in Paris, das Brandenburger Tor in Berlin, die treffen natürlich dort auf größere Menschengruppen und das wird im Augenblick relativ kritisch gesehen von den Klammer auf potenziellen Klammer zu Touristen und die sagen dann, da warte ich lieber ab, bis ich mich an diesen Plätzen wieder etwas sicherer fühlen kann.
Sie lehren ja an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Herr Schmude, und sitzen jetzt in diesem kleinen südfranzösischen Dorf mit wie vielen Einwohnern?
Mit mir 129.
Gibt es da irgendeine Form von Tourismus? Kommen da schon mal Menschen an, die gezielt in dieses Dorf möchten?
Ja, nicht gezielt in dieses Dorf, aber das ist in einem Wandergebiet
Ah,
und
ja.
auch ein Radelgebiet. Also wir haben Fahrradfahrer, wir haben Wanderer, die durchaus auch mal durch das Dorf laufen.
Nun hat Frau Fischer die Städtereisen angesprochen. Wie reisen wir Deutschen generell? Suchen wir die Stadt oder sind wir am liebsten im Ausland? Da gibt es natürlich auch Städte, aber gucken wir auf unsere deutschen Städte und sind so Städtetourengänger oder wollen wir die ganze große, weite Welt sehen? Herr Schmude.
Wir sind eigentlich diejenigen, die außerhalb von Deutschland reisen. Normalerweise 2 Drittel der Haupturlaubsreisen führen ins Ausland. Das ist ja jetzt auch gerade in Corona-Zeiten ein bisschen das Problem, dass das eben nicht möglich ist. Wir lieben aber auch Städtereisen. Und das heißt, die Zweit-, die Dritt-, die Viertreise, die mittlerweile ja bei vielen auch schon Standard geworden ist, das ist oft die Städtereise, nicht der Haupturlaub.
Frau Fischer, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus München und wir gehen von München nach Dresden zu Heiko Vogel. Schönen guten Morgen, Herr Vogel.
Einen wunderschönen guten Morgen an die Runde.
Wie halten Sie es mit den Ferien in diesem Jahr?
Wir werden die Ferien dieses Jahr zu Hause verbringen. Wir hatten ursprünglich vor, schon zu Ostern nach Mallorca eine Woche zu reisen. Das ist dann natürlich ausgefallen. Wir hätten sonst noch ein paar Städtereisen gemacht, mal nach Prag. Das ist auch alles nicht möglich, sodass wir uns entschlossen haben, die Ferien und den Urlaub, den wir in den Ferien haben, auch zu Hause zu verbringen. Der Plan ist Ende des Jahres vielleicht noch mal, zumindest ist schon gebucht, vor der Corona-Krise nach Dubai zu fliegen, um dort das Silvesterfest zu verbringen. Aber ich liebe Dubai sehr, aber wenn ich mir überlege, dass wir eventuell dann vor dem Burj Khalifa stehen, alle mit Mundschutz und da vergeht mir ehrlich gesagt ein bisschen die Urlaubsfreude an der Stelle. Und solange die Einschränkungen so sind mit diesen ganzen extremen Hygienekonzepten und jeder irgendwo hingesteuert wird und mehr oder weniger eine Vorschrift bekommt, wie er sich zu verhalten hat, ist für mich der Erholungseffekt eigentlich zu Hause größer als irgendwo anders.
Was können Sie uns über Dubai erzählen, um mal all denen lange Zähne zu machen, die da jetzt auch nicht hinfahren können, aber sich darauf freuen, dass sie eventuell mal dieses Reiseziel anstreben können?
Ja, also wir waren das letzte Jahr das erste Mal in Dubai über Ostern und ich muss sagen, nachdem ich in Dubai war, hätte ich eigentlich noch eine Woche Urlaub gebraucht, um das zu verarbeiten können, was ich an Eindrücken in Dubai gewonnen hatte, weil es ist natürlich eine völlig andere Welt, alles größer, schneller, überhaupt nicht so, wie man sich vorstellt. Also es hatte sehr wenig von dem Orient, wie man ihn sich so vorstellt, alles wahnsinnig riesig dimensioniert, es hatte alles eine perfekte Ordnung, aber es Es war eine total faszinierende Woche. Also die Eindrücke, ich kann es nur jedem mal empfehlen, man muss es einfach mal erlebt haben, diesen unermesslichen Reichtum aus Tausend in einer Nacht und die Blicke da vom Burj Khalifa, also was der menschliche Erfinder und Baugeist machen kann in kurzer Zeit, ist schon unglaublich. Und also da habe ich mich ein bisschen in das Land verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Frau Lassner, haben Sie auch Dubai erlebt und sich in das Land verliebt?
Ja und nein. Also ich war schon öfters in Dubai, damals auch noch während meiner Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff, war ich sehr, sehr oft in Dubai und kann das absolut bestätigen, was Herr Vogel beschreibt. Also dieses größer, weiter, höher und diese ganzen Superlative, das findet man auf jeden Fall alles in Dubai. Für mich hat es ehrlich gesagt, was er auch schon gesagt hat, so wenig noch von diesem alten Orientalischen. Also ich war im Oman jetzt mal so zum Vergleich und das hat mir ehrlich gesagt besser gefallen. Also ein Städtetrip und das mal erleben ist absolut schön, aber mir persönlich hat das jetzt im Oman besser gefallen, weil es ja für mich sich irgendwie authentischer angefühlt hat und man konnte irgendwie ein bisschen mehr so von der Kultur miterleben und das war ja irgendwie... Ja, noch was von dem alten Charme irgendwie da.
Sie haben in Ihrem Buch, Wie uns Reisen glücklich macht, den Satz geschrieben, auf Reisen habe ich gelernt, meine eigene Heimat mit anderen Augen zu sehen. Inwiefern gucken Sie jetzt anders auf Deutschland?
Ich muss sagen, früher, als ich noch in meiner Ausbildung war, wollte ich immer hier weg und konnte das hier alles nie so richtig wertschätzen. Also ich dachte immer, oh, ich muss raus, ich möchte in die Stadt, ich möchte was erleben und hier auf dem Land ist irgendwie das Leben so auf dem Stillstand und wollte einfach nur weg hier und bin ja dann sehr, sehr viele Jahre gereist und habe überall gelebt und gearbeitet, habe ganz, ganz viel gesehen. Und jetzt erst entdecke ich Deutschland irgendwie neu. Also meine Heimat, jetzt Rheinland-Pfalz und die Eifel ganz besonders, aber auch der Rest von Deutschland. Ich schreibe auch auf meinem Blog viel mehr jetzt mittlerweile über Deutschland seit ein paar Jahren und ja, sehe das plötzlich mit ganz, ganz anderen Augen, also aus einer neuen Perspektive und merke jetzt irgendwie, ach, ich brauche ja gar nicht nach Neuseeland reisen, um dort wandern zu gehen, sondern wenn ich in die Sächsische Schweiz fahre oder in Bayern bin oder eben in der Eifel, dann kann ich hier genauso schöne Naturerlebnisse erleben.
Herr Vogel, geht Ihnen das ähnlich, dass Sie auch dadurch, dass Sie viel gereist sind oder zumindest oft nach Dubai gefahren sind, gelernt haben, die eigene Heimat Deutschland anders zu sehen?
Auf verschiedenste Weise. Also man sieht es anders, man genießt. Also wir wohnen sehr auf dem Land und in einer wunderschönen Umgebung hier. Man genießt es natürlich ganz anders, weil der Kontrast einfach zu groß ist zu Dubai. Von daher sehe ich viele Dinge mit anderen Augen bei uns mittlerweile. Also wenn man mal schön in das Haus geht und schaut auf den See, den man dann hat, wo der Schwan dann halt lang sich dort breit macht, das ist einfach anders und man kann es mit Dubai nicht vergleichen. Von Dubai habe ich wieder mitgenommen, dass Dinge halt viel schneller und präziser umgesetzt werden als mit Deutschland. Also der Kontrast ist einfach nicht miteinander zu vergleichen. Es sind zwei völlig unterschiedliche Welten, die man auf seine Art und Weise genießen kann. Also Dubai und Deutschland zu vergleichen, würde mir jetzt schwerfallen. Es hat beides was und weil beides was hat, kann ich auch beides genießen.
Wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns daran haben teillassen. Danke sehr für gern. Den Anruf aus Dresden.
Schönes Wochenende und schöne Pfingsten.
Die wünschen wir Ihnen auch. Dankeschön, Heiko Dankeschön. Vogel. Und wir sind heute im Gespräch mit Julia Lassner, Reiseautorin und Bloggerin, und Jürgen Schmude, Professor für Tourismuswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, weil wir über Reisen in Corona-Zeiten reden. Herr Schmude, wir haben über die brachliegende Kreuzfahrtbranche gesprochen. Wer wird denn jetzt profitieren davon, dass es den Kreuzfahrtschiffen nicht gut geht?
Ja, im Augenblick profitiert niemand, weil die gesamte Tourismusbranche am Boden liegt. Wir werden aber in Zukunft eine Verschiebung haben zwischen verschiedenen Marktsegmenten des Tourismus. Alles, was outdoor-orientiert ist, was naturorientiert ist, wird profitieren. Alles, was mit kleinzahligem Tourismus hat, wird profitieren. Und die Frage ist, wo diese Nachfrage dann befriedigt werden kann. Die Politik hat ja sehr viel Werbung gemacht für den Tourismus innerhalb von Deutschland. Aber da haben wir das Problem, dass in der Hochsaison die Betten bei uns gut gefüllt sind. und wir gar nicht in der Lage sind, diese 60%, die normal ins Ausland reisen, in Deutschland alle gleichzeitig zu beherbergen, insbesondere unter Corona-Bedingungen, wo ja die Kapazitäten gar nicht zu 100% ausgelastet werden dürfen. Das heißt, die Verluste, die wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten in der Tourismuswirtschaft gehabt haben, die werden wir also dieses Jahr auf keinen Fall wieder reinholen können. Das wird ein Verlustjahr, das ist ganz eindeutig. Es kann jetzt eigentlich nur darum gehen, die Verluste zu begrenzen.
Also einerseits drohen diese großen Verluste, andererseits werden natürlich außergewöhnlich viele Deutsche im eigenen Land Urlaub machen und Urlaub machen wollen. Können denn die Hotels, Gastronomen und Reiseanbieter hoffen, dass es dann nicht ganz so dramatisch wird und auf jeden Fall im nächsten Jahr besser? So habe ich Sie jetzt verstanden.
Ja, im Augenblick geht es um Schadensbegrenzung. Ja. Wir werden diese Verluste auf jeden Fall in der Tourismuswirtschaft haben. Wie das im nächsten Jahr aussieht, da gibt es verschiedene Szenarien, ist natürlich auch davon abhängig, wie der Corona-Verlauf jetzt sich weiter darstellt. Kommt die zweite Welle? Wie fällt die zweite Welle aus? Wann kommt sie exakt? Da kann man im Augenblick nur mit Szenarien arbeiten. Und wir müssen im Hinterkopf haben, Deutschland ist immer noch die beliebteste Destination der Deutschen. Auch wenn 60% der Reisenden ins Ausland gehen, 30 oder sogar 2/3. Ein Drittel der Deutschen reist innerhalb von Deutschland und die sorgen in der Hochsaison dafür, dass wir relativ hohe Auslastung in Deutschland ja schon haben. Wollten wir diese Verluste jetzt tatsächlich schnell ausgleichen, ginge das nur über Preiserhöhungen. Wir werden Anpassungen der Preise an den Markt bekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Die werden aber moderat ausfallen. Und insofern wird die Tourismuswirtschaft doch lange brauchen, um wieder, und die Frage ist, ist das überhaupt sinnvoll, auf den Vor-Corona-Stand zu kommen?
Das ist genau die Frage. Also kann denn Corona generell eine Chance sein für eine andere Art zu reisen und kann man sich darauf freuen, dass alles wieder so ist oder so wird, wie es mal war? Oder sollten wir uns eigentlich diese Chance nicht entgehen lassen, zu sagen, es wird anders und wir gucken mal, was wir damit machen, mit diesen neuen Aspekten?
Es ist auf jeden Fall eine Chance, dass wir nicht zu Business as usual wieder übergehen. Wir werden weiter Tourismus haben, das ist ganz klar und das befürworte ich auch, aber vielleicht eine andere Art von Tourismus. Und nach unserer Umfrage sagen auch 27%, sie werden zukünftig anders reisen, als sie das bisher gemacht haben, nämlich diese Shoppingreise vielleicht nicht machen, sondern den Haupturlaub wieder ein bisschen länger zu machen, einfach auch um den ökologischen Reiseabdruck ein bisschen zu verkleinern, weil die Mobilität ist das, was fürs Klima am schädlichsten beim Reisen ist. Die Aktivitäten vor Ort, die machen 20% vom Reiseabdruck aus. Das ist nicht das Entscheidende, sondern die Mobilität. Mhm. Und wir haben jetzt die Chance, und das zeigen eigentlich auch alle Umfragen, dass es eine Gruppe in der Bevölkerung gibt, denen jetzt bewusst wird, einerseits, was bedeutet Reisefreiheit? Das war für uns einfach selbstverständlich, an jeden Winkel der Welt zu reisen. Und zum anderen, sich selber zu hinterfragen, ist das so sinnvoll, was ich gerade mache oder was ich beabsichtige zu tun? Ist dieser Shoppingtrip, dieser Junggesellenurlaub nach Barcelona, nach Paris oder Belfast, muss das sein?
Das sind alles Fragen, die wir uns heute stellen bei Deutschlandfunk Kultur und wir sind gespannt natürlich auch auf die Antworten unserer Hörerinnen und Hörer darauf. Unsere Gäste Julia Lassner, Reiseautorin und Bloggerin und Jürgen Schmude, Professor für Tourismuswirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Das Fernweh stillen, die Welt bereisen, andere Länder und Leute kennenlernen, das wird durch Corona zurzeit heftig durchgeschüttelt. Und wir gucken uns heute bei Deutschlandfunk Kultur an, wie sich unser Reiseverhalten möglicherweise dauerhaft verändern wird. Unsere Gäste sind die Reiseautorin Julia Lassner und der Tourismusforscher Jürgen Schmude. Und Helmut Feistel aus St. Ingbert fragt per Mail: Woher kommt diese große Reiselust der Deutschen auch in Länder, in denen Menschen leben, die niemals ihr Land verlassen und trotzdem glücklich sind? Und was wäre schlimm daran, seinen Bewegungsradius etwas zu begrenzen? Teil 1 ist ganz klar für Professor Schmude. Herr Schmude, woher kommt diese große Reiselust von uns Deutschen, auch in Länder zu reisen, in denen Menschen leben, die niemals ihr Land verlassen und trotzdem glücklich sind?
Ja, die Reiselust insgesamt kommt daher, weil wir im 20. Jahrhundert eine Entwicklung haben, die wir als Demokratisierung des Reisens bezeichnen. Also jeder ist in der Lage, irgendeine Form des Reisens durchzuführen, am Reisegeschehen zu partizipieren. Und als Folge daraus hat sich Reise zu einem Grundbedürfnis von uns allen entwickelt. Heute ist das Reisen wichtiger als das Auto. Das Auto war des Deutschen liebstes Kind. Heute ist das Reisen des Deutschen liebstes Kind. Und es wird eher in anderen Konsumbereichen gespart, bevor am Reisen gespart wird. Und dann kommt dazu, dass wir großes Interesse haben an anderen Ländern, an anderen Kulturen, aber auch das, was wir so als ursprüngliches Angebot bezeichnen, in anderen Ländern finden wollen, was es in Deutschland nicht gibt. Das fängt ganz profan bei der mediterranen Küste mit dem Klima an und geht dann aber bis in den Kulturbereich. Wir sind sehr interessiert an anderen Kulturen. Gerade dieser Sektor hat auch enorm an Bedeutung gewonnen. Und das erklärt eigentlich, warum wir so ein typisches, wir nennen das Outbound-Reiseland, also wo die Leute raus aus dem Land gehen. Und da unterscheiden wir uns zum Beispiel ganz elementar von den Franzosen, die zu 80% den Urlaub im eigenen Land verbringen.
Frau Lassner, wo haben Sie Länder oder Menschen kennengelernt, die ihr Land selten verlassen oder sogar niemals verlassen und trotzdem glücklich sind?
Mir fällt da als allererstes Indien ein. Also für mich war das so ein riesengroßer Reiz, mal nach Indien zu reisen. Und ich hatte da so sehr romantische Vorstellungen von dem Land. Und wie Herrn Schmude auch schon gesagt hat, dieses andere, also diese andere Kultur und alles, was wir nicht kennen. Und ich hatte in meinem Kopf, habe ich mir das so ausgemalt, ganz viel Spiritualität und so eine Explosion von Farben und exotischen Gerüchen und überall Gewürze und Räucherstäbchen und so. Und das hat mich sehr angezogen und deshalb wollte ich schon ewig mal nach Indien und war dann auch da. Ja, und kann jetzt auf Ihre Frage nicht unbedingt bestätigen oder weiß es nicht, ob die Leute da alle glücklich sind. Also kann man natürlich nicht so über einen Kamm scheren. Mhm. Für uns wirkt das so. Also wir denken das vielleicht immer, die sind da alle total glücklich, aber ich habe auch ganz, ganz viel Elend in Indien gesehen und habe auch dann wirklich einen Kulturschock erlebt, auch wenn ich schon sehr, sehr viel gereist bin. Ja, und habe da auch Sachen gesehen und erlebt, die jetzt nicht unbedingt toll waren und finde es trotzdem ein ganz, ganz schönes Reiseland.
Also war diese Räucherstäbchen-Geschichte und dieses, ich komme da jetzt in so ein Blumenland, das wurde dann doch von der Realität eingeholt. Was hat Sie vor allem schockiert?
Ich habe meinem Freund halt ganz am Anfang vorgeschwärmt, wie toll das alles ist und hatte halt diese Vorstellung. Und als wir dann da waren, wir sind 3 Wochen durch Rajasthan gereist, ja, wurden wir so ein bisschen von der Realität eingeholt. Also natürlich findet man in den Tempeln auch ganz viel Ruhe und da findet man auch Räucherstäbchen und diese gewisse Spiritualität, aber auf den Straßen, in diesen riesen Metropolen, die wir uns teilweise gar nicht vorstellen können, wie viele Menschen da auf engem Raum leben. Und was mich sehr geschockt hat, war so ein schmerzhafter Geräuschpegel. Also es hat überall gehupt und die Menschenmengen, dann war überall Gestank. Es hat an jeder Ecke wirklich so nach Müll gestunken. Und es waren ganz viele Bettler auf den Straßen, die ja natürlich um Geld gebettelt haben, um Essen gebettelt haben, die einen dann anfassen, die einen ja Kinder so ins Gesicht halten, die Lumpen anhaben. Und das geht, also das zerreißt einem das Herz, wenn man da über die Straßen geht und man fängt auch an und beschäftigt sich damit, okay, ich bin jetzt als Tourist hier, ich reise hier, ich kann mir das leisten, mir dieses Land anzuschauen. Und in deren Augen ist man halt wirklich jemand, der sehr, sehr viel Geld hat. Und die Leute haben nichts oder halt auf jeden Fall weniger als ich in dem Moment. Und deshalb hat Indien mich auch total verändert, weil es einfach einem die Augen öffnet und es ganz viel Schönes hat, aber man auch wirklich mal mit Realität von Armut und Elend in Berührung kommt.
Und die Veränderung besteht darin, dass Sie sagen, lieber nicht mehr dahin reisen oder aber ganz im Gegenteil extra hinreisen, damit man dem Land eben auch durch den Tourismus hilft und den Menschen?
Ich glaube, beides ist wichtig. Also wegschauen finde ich nicht richtig, wenn man einfach sagt, ja, okay, meide ich dann, bleibe ich zu Hause und lebe hier mein Leben. Aber natürlich, so Tourismus hilft immer den Ländern, die man bereist, klar, aber solange es im Rahmen bleibt, weil dann kommt natürlich wieder der Nachhaltigkeits Aspekt dazu und es bringt auch niemandem was, wenn ich jetzt sage, ich reise 5-mal im Jahr nach Indien und schaue mir das an. Also es ist immer so ein Zwiespalt.
Der zweite Teil der Frage von Herrn Feistel aus St. Ingberg ist ja, was wäre schlimm daran, seinen Bewegungsradius etwas zu begrenzen? Da würden Sie wahrscheinlich sagen, Frau Lassner, nichts ist schlimm daran, seinen Bewegungsradius zu begrenzen, oder?
Ja, absolut. Ich musste halt auch erst zu diesem Punkt kommen. Und ich habe wirklich seit ein paar Jahren, wie ich ja eben schon mal erzählt habe, dass ich auf globusliebe.com auch ganz viel über Deutschland schreibe. Und ich finde es mittlerweile wirklich nicht mehr schlimm, meinen Bewegungsradius zu begrenzen und viel mehr im eigenen Land unterwegs zu sein und meine Heimat zu entdecken.
Jetzt können natürlich Jugendliche, die ihren Blog lesen oder überhaupt Menschen, die ihren Blog lesen, sagen, naja, die hat gut reden, die ist durch die ganze Welt gereist. Jetzt kann sie sagen, ich kann meinen Bewegungsradius einschränken. Was, wenn auch diese anderen Menschen den Anspruch haben, durch die Welt zu reisen, was meistens nicht ohne Flugzeug geht? Was wäre da so Ihr Tipp?
Ich kann es absolut verstehen. Also ich möchte mich nicht mit erhobenem Zeigefinger hier herstellen, weil genau wie Sie das sagen, ich sage jetzt nicht, ich habe alles gesehen, deshalb reise ich jetzt nur noch in Deutschland und ihr müsst das jetzt auch alle machen, sondern ich kann jeden jungen Menschen verstehen, der irgendwie nach der Uni sagt, boah, ich möchte einfach mal die Welt erleben, ich möchte raus. Und auch wenn Nachhaltigkeit für mich ein sehr wichtiges Thema geworden ist, plädiere ich immer dafür, schaut euch die Welt an. Also es ist so was Besonderes, wenn man reisen kann und wenn man das erleben kann. Und deshalb finde ich, muss halt da so eine gewisse Waage her. Also ich würde nie zu einem 18-Jährigen sagen, ach, Deutschland ist doch auch schön, bleibt doch einfach mal hier. Aber vielleicht kann man sagen, okay, vielleicht gehe ich 3 oder 4 Monate weg, anstatt 10-mal im Jahr zu fliegen oder so. Also ich glaube, da kann man ganz viele Entscheidungen treffen, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen, aber sich trotzdem die Welt anschauen. Das ist natürlich immer ein Zwiespalt, in dem ich mich auch immer befinde, privat wie beruflich.
Herr Schmude, das Thema Nachhaltigkeit ist ja mit angestoßen worden durch die Fridays for Future-Bewegung. Sieht die Schülergeneration heute Reisen eigentlich anders als die Generation vor Ihnen, also als die Studentengeneration und als die Älteren sowieso?
Ja, absolut. Sie sprechen da wirklich einen ganz fundamentalen Punkt an. Wir haben das auch selber für unsere Studierenden untersucht. Auch diese Generation der Studierenden ist eigentlich durch. Die ist so sozialisiert worden mit dem Reiseverhalten ihrer Eltern. Die sind auch nicht bereit, auf das Reisen zu verzichten. Es soll auch niemand verzichten, sondern eigentlich bewusster reisen, was wir gerade auch gehört haben. Lieber mal 4 Wochen als zweimal 2 Wochen. Bei den Schülern sieht das ganz anders aus. Wir gehen auch viel in die Schulen rein, gerade zu Friday for Future-Diskussionen. Und die Schüler, die haben noch nicht diese Reisebiografie, die wir alle haben. Die denken viel, viel kritischer und stellen auch viel kritischere Fragen, wie das zukünftige Reisen aussehen soll und tragen diese Diskussion auch in ihre Familien hinein. Also wir bekommen da Rückmeldungen, dass die Schüler und Schülerinnen zu Hause sagen, nee, also Griechenland den Sommer, das lassen wir mal. Lass uns mit der Bahn an die Ostsee fahren.
Elke Thormann schreibt, wir haben eine Gruppenreise ins Baltikum über ein bekanntes Reiseunternehmen gebucht. Start wäre der 17. Juni. Trotz mehrerer Nachfragen, ob die Reise denn stattfindet, bekommen wir immer nur die Aussage, nach jetzigem Zeitpunkt fände die Reise statt. Man solle nicht stornieren. Nun sind nur noch 2 Wochen Zeit bis zum Termin. Wir sind ziemlich im Unklaren. Findet die Reise aus Ihrer Sicht statt, Herr Schmude?
Das hängt ganz davon ab, wie das Auswärtige Amt die Reisewarnung in Zukunft gestaltet. Im Augenblick gilt bis 15. Juni die globale Reisewarnung. Da hätte man sogar ein Stornierungsrecht und der Reiseveranstalter würde den Reisepreis zurückerstatten. Sollte diese globale Reisewarnung verlängert werden, danach sieht es im Augenblick aber nicht aus, würde also auch am 17. Juni, also 2 Tage später, dieser Anspruch noch bestehen, wird die Reisewarnung aufgehoben, kann die Reise stattfinden. Wenn ich mich dann entscheide, mir ist das aber trotzdem zu unsicher, ich möchte nicht, dann bin ich eigentlich darauf angewiesen, ob der Reiseveranstalter kulant ist und sagt, okay, du kannst umbuchen. Im Augenblick sind alle touristischen Leistungsträger, egal ob das die Fluggesellschaften sind, die Reiseveranstalter, die Hotels, sind sehr, sehr kulant. Man sollte allerdings, um die Reiseindustrie zu unterstützen, dann vielleicht nicht auf die Rückzahlung, sondern auf einen Gutschein oder eine Umbuchung als Vorschlag eingehen und um der Reiseindustrie diese Einnahmen dann doch zu ermöglichen. Und man hat ja auch das Reisebedürfnis, sonst hätte man diese Reise ja nicht gebucht, aber dann vielleicht ein bisschen später.
Also Anzahlung als Gutschrift ist immer eine gute Sache. Die Strandliegen durch Plexiglas getrennt, kleine Parzellen mit Kordeln abgesteckt, 2 Meter Abstand zum nächsten Handtuch. Der Urlaub sieht in diesem Jahr anders aus und trotzdem freuen wir uns darauf, denn Reisen macht glücklich, sagt zum Beispiel die Bloggerin Julia Lassner, heute Gast bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit dem Tourismusforscher Jürgen Schmude. Aber nicht jeder wird ja von diesem Glück profitieren können. Da hören wir mal, inwiefern Walter Barth aus Jena von diesem Glück profitiert oder auch nicht. Weil Reisen eben etwas komplizierter ist. Schönen guten Morgen, Herr Barth.
Schönen guten Morgen. Es freut mich, in die Sendung zu sein. Ja, stimmt. Ich muss sagen, eigentlich, ich arbeite im Theaterhaus Jena und für Schauspielende war die letzte Zeit sowieso eine große Herausforderung, weil es unmöglich war zu spielen. Und dadurch haben wir uns jetzt entschieden, eine Filmserie zu machen mit dem Titel Urlaub in Deutschland, weil wir das jetzt eigentlich eine sehr außergewöhnliche Situation fanden, dass alle Länder, eigentlich alle Europäer, diese Sommer wahrscheinlich mehr im eigenen Land Ferien Urlaub machen. Mhm. Und das hat uns dazu gebracht, Filmserien darüber zu machen. Und das produzieren wir gerade, weil wir auch nicht für Publikum spielen dürfen.
Wie werden Sie das können. Denn dann realisieren, wenn Sie nicht vor Publikum spielen dürfen? Wie geht's dann?
Ja, wir filmen das Ganze mit Abstand. Mhm. Und ja, wir machen Szenen über Urlaub in Deutschland, hier in Thüringen. Das ist ja eigentlich schon wunderschön, weil, wie Sie hören, bin ich Holländer wahrscheinlich. Und das ist für mich immer noch ein bisschen Urlaub hier in Jena, in Thüringen. So, wir können das hier einfach drehen vor Ort. Wir haben die Saale, wir haben das Thüringer Wald. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass es jetzt mehr Tourismus gibt hier in der Nähe wahrscheinlich dieses Jahr.
Aber Sie drehen dann, aber Sie drehen das mit dem mit Mitgliedern vom Ensemble oder wer ist dann beteiligt?
Ja genau, das sind die Schauspieler vom Theaterhaus Jena und Gäste. Mhm. Und dann gehen wir draußen und dann drehen wir diesen Film. Und wir hoffen, dass wir das dann im Juli, wir haben jetzt einen Antrag gestellt für eine Genehmigung, dass wir das dann draußen zeigen dürfen. Weil wir finden es ist einfach echt eine merkwürdige Zeit natürlich. Ich konnte lange Zeit nicht selbst nach Holland fahren. Jetzt geht das wieder. Und meine Eltern, die wohnen an die Küste. Und dann habe ich immer gefragt, aber weil da gibt's normalerweise sehr viele Deutschen. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, sind die da? Und die waren dann eine Weile weg. Aber die waren jetzt auch wieder zurück. Es gab schon wieder Deutsche an der holländischen Küste. Auf den Punkt, dass ich selbst mich noch nicht getraut habe, nach Holland zu reisen. Und das hat mich dann schon sehr gewundert eigentlich.
Aber der Fokus liegt eben darauf, dass dieser Sommerurlaub 2020 einer des Verzichts ist, weil man ja irgendwie sein jeweiliges Heimatland, so wie Sie es jetzt auch beschreiben, nicht richtig verlassen kann. Man kommt aber auch nicht richtig hin und ohnehin überhaupt keine Planungssicherheit besitzt. Ne?
Genau, man weiß gar nicht. Ich meine, alle Leute, die ich spreche, es ist so eine große Unsicherheit. Und das finde ich einfach, für eine Filmserie ist das natürlich ein super Ausgangspunkt. Ich meine, alle Leute wollen nach Italien fahren wahrscheinlich. Oder, Goethe, die hat schon darüber geschrieben, natürlich kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunklen Laub die Goldorangen blühen. Und dann jetzt dann bleiben wir alle hier plötzlich, obwohl wir denken, nein, Italien, Italien. Aber sind wir hier, ja, und das ist eigentlich auch schön, vielleicht.
Herr Schmude, das ist ja eine unheimlich schöne, kreative Idee da vom Theaterhaus Jena, wobei die Planungsunsicherheit ein wichtiger Aspekt ist. Also macht uns das auch zu mobileren, Spontanreisenden, dass wir eben nicht auf ewig hinaus planen können?
Naja, nein, ich denke, es gibt viele Anspannungen.
Ich wollte erst den Herrn Schmude hören, Herr Barth.
Ja, Entschuldigung.
Eigentlich nicht. So die Reisenden, was sie überhaupt nicht mögen, ist Unsicherheit. Wie wahrscheinlich im täglichen Leben auch. Und diese Unsicherheit ist ja auf beiden Seiten. Auf der Angebotsseite der touristischen Leistungsträger, die eigentlich nicht wissen, wie sie planen können. Aber eben auch bei den, Klammer auf, potenziellen, Klammer zu, Reisenden, die nicht planen können und unter diesen Bedingungen auch viele nicht planen wollen. Also über 40% sagen, nee, ich warte erst mal ab, wie sich das entwickelt. Diese Unsicherheit, da kann man relativ schlecht mit umgehen. Auf der anderen Seite sind die Rahmenbedingungen relativ klar gesetzt. Dieser Sommer wird ein anderer sein als der Sommer vorher oder die Sommer vorher. Ich kann eben nicht ohne weiteres in die Länder fahren, in die ich eigentlich fahren wollte. Und von daher wird der Binnentourismus natürlich schon profitieren. Plus nochmal der Hinweis, in der Hochsaison sind bei uns die Betten auch in normalen, also vor Corona-Jahren, ziemlich gut belegt gewesen. Und so viel mehr geht da gar nicht.
Frau Lassner, ich denke gerade über den Film nach von Walter Barth, wäre das zum Beispiel etwas, also dieser Film Urlaub in Deutschland, der auf dem Kreuzfahrtschiff funktionieren würde, wenn die Kreuzfahrtschiffe denn führen?
Ich weiß nicht, weil es ja genau das Gegenteil ist, was die Kreuzfahrtschiffe machen wollen. Also die würden ja dann quasi Werbung machen für eine Reiseart, die man nicht auf dem Kreuzfahrtschiff erleben kann. Deshalb weiß ich nicht, ob die sich auf sowas einlassen würden. Aber ich finde die Idee an sich sehr, sehr, sehr toll. Also es ist jeder wird ja jetzt in Deutschland reisen wollen und müssen und wird sich damit neu auseinandersetzen. Und deshalb finde ich die Idee total toll. Aber ich glaube, auf Kreuzfahrtschiffen, ja, wäre das genau das Gegenteil irgendwie.
Herr Barth, wie ist diese Idee zustande gekommen? Also die sagt ja auch viel aus über den Stand der Europäischen Union.
Genau, das ist eigentlich auch genau die Idee, dass wir denken, es ist jetzt auch wirklich eine Frage von europäischer Solidarität, dass wir darüber reden, wer bezahlt diese Corona-Krise.
Ja.
Und dass die Krise, die war in Italien natürlich schon so groß, durch die Flüchtlinge, durch die finanzielle Krise schon davor. Und jetzt eigentlich wieder diese Krise. Und ich habe eine Kollegin, und sie wohnt in Mailand, und sie hat wirklich auch bemerkt, dass die Leute da denken, dass wir Nordeuropäer wirklich geizig sind. Wir haben einen holländischen Minister und der hat eine Aussage gemacht in die Krise, dass naja wieder, dass die Italiener eigentlich das selbst bezahlen sollen. Und das ist jetzt, denke ich, auch noch ein Problem, wenn wir dann wieder nach Italien fahren dürfen, dass unser Imago da jetzt nicht so gut ist. Ich meine, ich denke für euch Deutschen besser jetzt als für Holländer. Wir haben jetzt zusammen mit den Dänen und die Schweden und der Österreicher haben wir die Namen, die geizige Vier bekommen, ja. The Greedy Four.
Ja.
Ja, und das ist schon
die sparsamen Vier eigentlich. Ist ja schöner.
Genau, sparsame Vier klingt besser, ja, das meine ich dann. Danke sehr.
Nach welchen Kriterien werden Sie denn jetzt Ihre Reiseziele aussuchen oder werden Sie in diesem Jahr in Jena bleiben und sowieso mit dem Film beschäftigt sein?
Ja, ich bin sozusagen zuerst nochmal hier in die Urlaubsarbeitsatmosphäre vom Film drehen. Das ist schön, aber dann überlege ich eigentlich Radfahren mit meiner Familie. Ich denke, ich habe auch gehört, dass viele Leute jetzt überlegen, Radreisen zu machen. Es war auch hier in Jena bei aller Fahrradladen die waren sehr beschäftigt. Und ich überlege jetzt, die Oder-Neiße-Radweg zu fahren. Ja, das sind schon 630 Kilometer und dann kann man schon, denke ich, einen Sommer damit verbringen. Und ich war noch nie an der Ostsee. Ich bin eigentlich sehr, sehr neugierig, wie es da aussieht. Aber es gibt auch Momente, dass wir denken, vielleicht doch nach Italien.
Der Niederländer Walter Barth bleibt sich auf jeden Fall treu und macht eine Radtour, egal wohin. Dankeschön für Ihren Anruf bei Deutschlandfunk Kultur und toi 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 fürs Theaterprojekt in Jena.
Danke sehr, auch vielen Dank.
Tschüss. Egal ob Zelt, Campingwagen, Pension oder Ferienhaus, wer alleine reist, der erlebt die Welt anders. So wie Julia Lassner, die als Vorteile des Alleinereisens in ihrem Buch »Wie uns Reisen glücklich macht« aufführt, du bist aufgeschlossener anderen gegenüber und du stärkst deine Selbstsicherheit. Inwiefern ist ihre Selbstsicherheit gestärkt worden beim Alleinereisen?
Ich glaube, das liegt zum größten Teil daran, dass man, wenn man alleine unterwegs ist, eben keinen Partner oder keine Gruppe, keine Freunde dabei hat, auf die man sich so konzentriert. Also wenn man zu zweit reist, dann hat man irgendwie immer jemanden, mit dem man sich austauscht und hat irgendwie gar nicht so die Augen für anderes, was so um einen drumherum passiert. Und dann sucht man natürlich auch keine anderen Kontakte und ist irgendwie mehr so mit sich selber, also in der Gruppe mit sich selber beschäftigt. Und wenn man alleine unterwegs ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man eben mehr auf seine Umwelt achtet und dass man vielleicht auch eher auf Fremde zugeht, dass man andere anspricht und dass man sich auch mit sich selber mehr auseinandersetzt und auf seine eigenen Bedürfnisse achtet. Und im Alltag geht sowas ja ganz oft verloren. Da sind wir so sehr irgendwie nicht mehr im Jetzt und sind die ganze Zeit abgelenkt. Und auf Reisen habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich dann sehr mit mir viel Zeit verbracht habe, mich mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt habe. Und das stärkt das Selbstbewusstsein und diese Selbstsicherheit auf jeden Fall.
Da bin ich gespannt, was Christa Link aus Schwandorf zu dem Punkt sagt. Schönen guten Morgen, Frau Link.
Ja, hallo, grüß Gott aus der Oberpfalz. Sind Sie in der Nähe von Regensburg, nördlich von Regensburg. Und ja, ich habe jetzt so lange schon zugehört. Und wie ich das gehört habe von dem Herrn Dubai, also mir dreht es im Magen um. Wissen Sie, ich fahre nie in ein Land, wo Menschenrechtsverletzungen sind und überhaupt mit Frauen, wie umgegangen wird. Ich war noch nie in der Türkei, in Italien, also das ist ja jetzt nicht so schlimm, um Gottes Willen, oder Spanien oder sonst. Ich war einmal in Bulgarien, 77, das erste Mal geflogen, da hat man gedacht, ein größerer Bus hebt ab. So ein kleines Flugzeug war das nach Varna mit meinem 13-jährigen Sohn damals. Und ich war so circa 5-mal in Kreta, weil meine Freundin ihre Tochter dort im Konsulat gearbeitet hat. Ja. Wir konnten sogar in ihrer Wohnung wohnen. Ne? Aber wissen Sie was, ich bin so froh, ich bin 75 Jahre, dass ich noch Radl kann, dass ich das noch alles schaffe, wenn die Sonne scheint und ich kann Radl fahren, dann ist das für mich Urlaub. Ich baue das jeden Tag so mit ein oder ich lese gern. Ich lese gerade vom Schmiedl, das ist 1534, Expedition hat er mitgemacht von Straubing. Wissen Sie, die jungen Leute, die können sich irgendwo anschließen. Es gibt von kirchlichen Institutionen. Oder Au Pair, warum kann nicht der junge Mann auch irgendwo hingehen, Afrika oder Indien? Ne? Mhm. Ich denke immer an die armen Leute. Wir sind so arm aufgewachsen und ich bin so zufrieden, dass ich so einen Luxus jetzt habe. Ich bin
Frau Link, reich, ne? Sie scheinen ja wirklich drüber nachzudenken, bevor Sie sich zum Beispiel aufs Rad setzen. Setzen Sie sich denn lieber alleine aufs Rad oder haben Sie auch gerne jemanden dabei, wenn Sie dann unterwegs sind?
Ich fahre oft alleine, wenn ich meine Familie 12 Kilometer, 14 Kilometer weiter besuche und auch mit meinem Mann, wir fahren ganz viel Rad. Und wissen Sie was, ich bin christlich. Ich bin christlich und ich denke, ich sage dann oft, wenn ich höre, die chinesische Mauer waren es dort und in Indien und auf der ganzen Welt. Ich sage, diese paar Jahre, wo ich noch hier bin, wenn ich raufkomme, wenn ich hinkomme ins Paradies, wie uns versprochen wird von unserem Glauben, wie gesagt wird, dann kriege ich das alles umsonst. Ich brauche keinen Pfennigkeit. Und das kann ich abwarten. Wissen Sie, ich gehe nie in ein Land menschenrechtsverletzt. Ich würde nie in die Schweiz gehen.
Ja,
dieses Blutgeld,
Das ist ganz deutlich geworden, wie Sie reisen, Frau Link. Und ich finde es schön, dass Sie einfach mal diesen Aspekt haben. Ich gucke mir das alles vom Paradies aus an. Und dann habe ich da auch was von. Herr Schmude, ist denn das Radeln, das ist ja das, was Frau Link besonders viel Spaß macht, auch sowas, was inzwischen immer trendiger wird? Der Bart hat uns eben erzählt, er als Niederländer ja sowieso, der macht Radtouren. Ist das jetzt so was, was so richtig drauf ist und wo man sagt, ja, das ist noch nimmer mehr ein Trend, das ist das, wo jetzt alle drauf springen?
Ja, das ist einer der Trends, der jetzt sehr stark nachgefragt wird. Wobei der Radeltourismus hat in den letzten 20 Jahren schon einen enormen Aufschwung erlebt. Aber jetzt verstärkt durch Corona sind alle naturorientierten Aktivitäten, alles, was outdoor stattfindet, wo ich diesen Mindestabstand ganz einfach einhalten kann, das ist alles gefragt. Da gehört das Wandern genauso dazu wie das Radlfahren. Also insofern ist die Frau Link und auch der Herr Barth eigentlich voll im Trend, was unter Corona-Bedingungen gerade nachgefragt wird.
Welche Regionen werden denn bei uns besonders nachgefragt?
Das sind einmal die klassischen Sommertourismusdestinationen, das heißt Nordsee, Ostsee, aber auch die Mittelgebirge, die Voralpen, die Alpen. Und jetzt eben verstärkt dadurch, dass viele, die eigentlich ins Ausland gereist werden, in Deutschland bleiben, profitieren schon auch Regionen, die normal jetzt nicht so stark nachgefragt werden. Der Herr Barth hat den Thüringer Wald angesprochen. Da werden wir jetzt im Sommer durchaus volle Betten haben.
Und Frau Link ruft uns halt an aus Schwandorf. Das scheint auch hip zu werden in diesem Jahr. Welche Unterkünfte sind bei uns besonders beliebt, Herr Schmude? Also ist es das Zelt, ist es der Campingwagen, ist es die Pension, ist es das Ferienhaus? Worauf stehen wir Deutschen?
Ja, das hat sich jetzt unter Corona-Bedingungen auch ein bisschen gewandelt. Aha. Im Augenblick sind ganz stark nachgefragt alle Unterkunftsarten, wo ich, Klammer auf, vermeintlich, Klammer zu, sicherer bin, wo ich diese Mindestabstände einhalten kann, wo ich einen großen Bereich an Privatsphäre habe. Das heißt Ferienwohnungen, Campingplatz oder auch Urlaub auf dem Bauernhof mit der Ferienwohnung. Das sind Unterbringungsarten, die boomen im Augenblick. Die sind teilweise bis in den November rein schon ausgebucht. Und das erklärt sich eben durch dieses jetzt neue Sicherheitsbedürfnis. In der Vergangenheit war ja Tourismus und Reisen, das waren die schönsten Wochen des Jahres. Da hat man über sowas gar nicht nachgedacht. Mhm. Und auf einmal durch Corona spielt der Aspekt Sicherheit, Gesundheit eine wirklich ganz entscheidende Rolle, schon bei der Reiseentscheidung.
Frau Link, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Schwandorf und in Würzburg wartet auf uns Manfred Dürr. Guten Morgen, Herr Dürr.
Guten Morgen. Ja, da kann ich eigentlich nahtlos anschließen, das Thema einmal mit dem Rad unterwegs zu sein. Aber was wir zwei, ich mit meiner Frau, jetzt schon seit 30 Jahren, wir machen am Montag, ist der Tag, den wir als 30 Jahre zusammen sein feiern wollen, indem wir eine Kanutour machen. Und wenn wir Kanutouren machen, dann ist es mit einem Schlauchboot. Und dieses Schlauchboot lässt sich so kompakt zusammenpacken, dass man das im Zug oder im Bus mitnehmen kann. Man kann sogar in ein Schließfach von der Bahn wegschließen. und dann auch, das kommt auch immer wieder mal vor, dass mal das Wetter nicht passt, dann schaut man halt, ist da eine schöne Stadt, wo man verweilen kann, dann schließt man das weg und hält sich da auf. Und ja, noch ein besonderes Feature ist, dass das Boot, das hat innen drin eine Länge von 3,5 Metern und wir haben irgendwann mal, sind wir auf die Idee gekommen, man kann vielleicht auf dieser schwimmenden Luftmatratze auch übernachten und das funktioniert tatsächlich. Da kommt dann ein sogenanntes Tarp drüber, das dann mit an den Paddeln aufgespannt wird. Das sieht ein bisschen nicht ganz so wie ein normales Zelt aus, etwas ungewöhnlich, aber es funktioniert hervorragend und machen wir auch schon seit einigen Jahren so. Und was uns immer gewundert hat, wir sind fast alleine auf diesen Flüssen in Deutschland oder wir waren auch schon in Tschechien auf der Sassava oder auf der Simois in Belgien und Frankreich. Und da ist kaum was los und die Campingplätze oft auch relativ leer. Also und das ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona wirklich eine schöne Möglichkeit, in Deutschland, im benachbarten europäischen Ausland, eben auch unter Corona-Bedingungen Urlaub machen zu können. Und man versorgt sich ja dann beim Camping auch meistens selber, indem man in den Supermarkt geht, was man zu Hause ja auch tun würde. Und insofern kann ich das nur empfehlen und man gerade auch in Deutschland zu verreisen. Wir haben auf diese Art, gerade nachdem die neuen Bundesländer dazu kamen, gerne auch in den neuen Bundesländern Urlaub gemacht, gepaddelt auf der Saale beispielsweise oder eben auch in Osteuropa. Und da lernt man eben auch Regionen kennen, die und vor allem auch aus einer Perspektive vom Wasser aus, ja, ist auch Deutschland ein ganz anderes Land. Es ist, wirkt viel ursprünglicher. Man kommt durch kleine Dörfer und dann mal wieder eine Stadt. Und diese Vielfalt auf diese Art kennenzulernen, das ist eigentlich was ganz Ungewöhnliches. Beispielsweise auch mal auf der Naab. Da gibt es so pittoreske Städtchen, die man eben vorher nicht kannte, und eben eine Beschaulichkeit und ein Deutschland, was man so eigentlich sonst gar nicht so kennt. Und
ich finde, das ist ein unheimlich, ja, das ist eine ganz tolle Empfehlung, Frau Lassner. Ich vermute, Ihnen geht das Herz auf.
Absolut, hört sich mega gut an. Ich würde es auch sofort machen.
Haben Sie es gemacht? Waren Sie mit dem Kanu in Deutschland unterwegs oder waren Sie auf anderen weltweiten Flüssen mit dem Schlauchboot?
Ich habe bisher wirklich nur so Tagestouren mit dem Kanu gemacht, aber ich finde die Idee total toll, auch mal länger mit dem Kanu unterwegs zu sein und sein Gepäck dabei zu haben. Also ich kenne es wirklich nur, dass man irgendwie mal 4 Stunden Kanu gefahren ist, aber so die Art habe ich jetzt noch nie gemacht, würde mich aber sehr reizen.
Herr Dürr, was haben Sie denn im Gepäck? Also Sie brauchen noch eine Luftpumpe um dieses Schlauchboot oder bläst sich das selbst auf?
Die ist vielleicht zum Vergleich so groß wie eine Weinflasche, würde ich mal sagen. Aha. Das Boot ist, wenn wir am Wasser angekommen sind, innerhalb von 20 Minuten ist es aufgepumpt. Und was hat man dabei? Man hat Rucksäcke dabei, ganz ungewöhnlich, das sieht man sonst nie. Wir wirken wahrscheinlich auf andere Paddler wie Exoten, indem wir zum Beispiel einen ganz normalen Reisekoffer haben, dass wir das bequem transportieren können, dass wir es rollen können. Und das wird so senkrecht in das Boot reingestellt und meine Frau nutzt es als Rückenlehne. Sieht alles sehr, sehr kurios aus, aber und das ganze Kanu ist in einen Trolley reingepackt, den man normalerweise als Einkaufstrolley nimmt. Da passt das Boot komplett rein, die Paddel sind teilbar. Dadurch ist das Ganze so kompakt, dass es eben auch in ein Schließfach reinpasst. Und hat ein Gewicht von 16, 17 Kilogramm. Und da ist noch dieses Tarp, kam dann jetzt vor ein paar Jahren dazu. Das wiegt vielleicht auch nochmal ein Kilo und noch ein Hammer und ein paar Heringe, dass man das spannen kann. Und wir haben sonst keine Küche dabei, also kein Campinggeschirr. Das machen wir alles, indem wir in Restaurants gehen oder indem man im Supermarkt sich was besorgt. Und das hat sich so bewährt und da freuen wir uns auch jedes Jahr schon drauf. Das ist dann meistens eine Tour von einer Woche da kamen inzwischen so etwa 3000 Kilometer zusammen.
Irre. Und das, Herr Schmude, was Herr Dürr schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten macht, ist das, was andere jetzt neu entdecken?
Ja, der Herr Dürr ist jetzt natürlich schon sehr erfahren und hat viel Reiseerfahrung mit dieser Form, aber da steigen jetzt doch eine ganze Reihe Leute auf neue Formen um. Das betrifft sowohl die Beherbergung, das sind also nicht alles traditionelle Zelter, Camper und Wohnmobilisten, die unterwegs sind, sondern da steigen einige um. Und auch was die Aktivitäten angeht, Fahrradfahren, Wandern, Kanu, auch da werden wir jetzt mehr Leute sehen, die das dieses Jahr durchführen. Wenn die dann Geschmack daran finden, und das ist ja durchaus auch die Hoffnung, dass der Tourismus nach Corona anders, zumindest in Teilen anders aussieht als vorher, wenn die daran Geschmack finden, so wie wir das jetzt gerade gehört haben vom Herrn Link, dann wird das auch dauerhaft ein größeres Gewicht haben.
Herr Dürr, wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß, vor allen Dingen am Montag natürlich beim 30-Jährigen auf dem Schlauchboot und wünschen Ihnen frohe Pfingsten. Danke für den Anruf. Reisen in Corona-Zeiten mit den Gästen Julia Lassner, Reiseautorin und Bloggerin, und dem Tourismusforscher Jürgen Schmude. Herr Schmude, die Welttourismusorganisation hat geschätzt, dass in den nächsten 10 Jahren weltweit 1,8 Milliarden Menschen reisen werden. Alleine 30 Millionen Touristen kamen bisher in jedem Jahr nach Venedig, mit allen Folgen, die das für die Stadt hatte. Wie wird sich das weiterentwickeln? Bleiben die Prognosen so, dass immer mehr Menschen weltweit reisen werden?
Grundsätzlich ja. Wobei wir jetzt mit Corona eine Ausnahmesituation haben. Wir haben die Erfahrung ja mit anderen Krisen in der Vergangenheit auch gehabt. Die Anschläge von New York, 9/11, die Finanzkrise 2008. Das alles hat aber nicht wirklich zu Einbrüchen im Tourismus geführt. Und die Ausnahmesituation jetzt ist, dass wir eine globale Krise haben, nicht lokal oder regional, wie bei den Terroranschlägen beispielsweise, sondern das ist jetzt eine globale Krise. Und die Frage ist, wie schnell erholt sich die Welt von Corona? Grundsätzlich wird der wachsende Trend aber auch in Zukunft Gültigkeit haben. Wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, nicht die 1,8 Milliarden Ankünfte international. Ich vermute, dass das etwas moderater ausfällt. Aber in einzelnen Zielen, Sie haben vorher Venedig angesprochen, da hat eine Diskussion über Overtourism stattgefunden. Jetzt diskutieren wir eher Tourism Over. Das wird auch noch dauern, bis wir wieder über Overtourism sprechen. Aber die Destinationen haben jetzt natürlich die Chance zu überlegen und Konzepte zu entwickeln, wie sie dann wieder mit den verstärkten Touristenströmen umgehen können. Venedig, Dubrovnik, Barcelona, das sind ja alles Städte, wo diese Diskussion stattgefunden hat. Mhm. Und wir brauchen einfach Lenkungskonzepte für die Touristenströme.
Um dieser Massenanströme Herr zu werden, welche überzeugenden Konzepte haben Sie kennengelernt?
Ja, da muss man wirklich jede einzelne Destination anschauen, weil sich die Touristenströme aus unterschiedlichen Teilströmen zusammensetzen. Wir haben zum Beispiel Dubrovnik, da haben wir einen Teil Kreuzfahrttouristen, einen Teil Kulturtouristen und einen Teil Filmtouristen, weil Dubrovnik beispielsweise Drehort von Game of Thrones gewesen ist und da viele Filmenthusiasten hinreisen. Mhm. Und da muss man schauen, wo habe ich Stellschrauben? Eine Stellschraube ist sicherlich der Kreuzfahrttourist, denn ich kann ja die Zahl der Ankünfte kann ich regulieren. Ja, andere Destinationen versuchen das über Eintrittsgelder quasi zu realisieren. Das funktioniert zum Beispiel auf Inseln ganz gut, ja, aber nicht jede Stadt kann ja jetzt Drehkreuzer an der Stadtgrenze aufstellen und sagen, ich lasse nur noch so und so viele Touristen rein. Das heißt, wir haben wirklich das Problem, jede Stadt hat andere Probleme. Überall haben wir unterschiedliche Touristentypen und deshalb gibt es nicht so diese One-Fits-All-Lösung, also das Rezept, nach dem ich das Problem lösen kann.
Ja. Renate Fick schreibt uns, ich bin über 70 Jahre alt, habe immer die Ost- und Nordsee geliebt. Ostsee ist näher dran an Berlin, deshalb geht es immer wieder auf den Darß nach Hiddensee oder Usedom. Ein Auto habe ich nicht, fahre stressfrei mit dem Ostsee-Ticket für wenig Geld hin und zurück. Ich bin glücklich, wieder eine kleine private Unterkunft zu haben. Das ist mir wichtig, auch wenn es jedes Jahr etwas teurer wird. Frau Lassner, Karibik-Feeling an der Ostsee fällt mir da ein, weil Sie davon schreiben in Ihrem Buch Fernweh und wie uns Reisen glücklich macht. Das könnte so ein bisschen das Resümee unserer Sendung sein. Wo haben Sie dieses Karibik-Feeling an der Ostsee erlebt?
Eigentlich genau dort, was Sie gerade vorgelesen haben. Also ich war letztes Jahr auf Usedom und ich war 2016 auch an der Ostsee in der Region Fischland-Darß-Zingst. Und da ist wirklich dieser eine Nordstrand ist das, glaube ich, in Prerow. Und als ich da stand zum ersten Mal, da habe ich auch mit einer Freundin im Camper übernachtet und wir sind morgens aufgewacht und ich dachte wirklich, das ist wie Karibik. Also dieser Sand ist so weiß, das ist so wunderschön. Und ich habe auch ein paar Fotos in den beiden Büchern und auch auf globusliebe.com von den Stränden. Und das ist einfach, klar, wenn man da steht, fragt man sich, wow, okay, warum in die Karibik fliegen, wenn ich auch hier so einen schönen Urlaub verbringen kann.
Ich danke Ihnen beiden, Julia Lassner und Jürgen Schmude, für Ihre Zeit. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Und das letzte Wort soll Marc Röhm haben. Er schreibt, ich finde es absolut vorbildlich, dass 80% der Franzosen ihr eigenes Land bereisen. Ich finde es einerseits wichtig, die Welt kennenzulernen. Das sollte man auf jeden Fall einmal machen, auch um seinen eigenen Platz besser zu finden. In Zeiten des Klimawandels und eigentlich generell finde ich es ein etwas fehlgeleitetes Anspruchsdenken und auch ein falsches Selbstverständnis der Menschen zu meinen, dass viele Reisen ins Ausland zum Leben dazugehören. Die Reiseindustrie ist in Deutschland vielleicht ein bisschen zu groß und man sollte doch wirklich über eine andere Reisephilosophie nachdenken. Danke für diesen Denkanstoß.